NDC Podcast. Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus.
Der tatsächlich Antifeminismus und Schwulenfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit ist extrem niedrigschwellig. Du musst kein harter Nazi sein. Jeder zweite Dude und jede dritte Dudette in diesem Land wird ihr Problem haben mit diesem komischen Feminismus und diesen komischen LGBT-Rights. Und das ist etwas, was man über die letzten tatsächlich 10-12 Jahre zu einem immensen Grad beobachten konnte. Ja? Also, dass sich Angriffe gegen offene Gesellschaften, gegen Pluralismus, gegen Demokratie, besonders oft zunächst gegen die Rechte von Frauen und queeren Menschen richtet, das ist nichts Neues.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus, dem Podcast des Netzwerk für Demokratie und Courage Sachsen-Anhalt e.V., bei dem wir gemeinsam mit verschiedenen Expertinnen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft aktuelle Entwicklungen im Feld von Rechtsextremismus und Antisemitismus auch in Sachsen-Anhalt beleuchten wollen. Dabei gehen wir sowohl auf die einzelnen Akteure, Gruppen und ihre Verbindungen sowie die zugrunde liegenden Ideologien ein. Außerdem besprechen wir zukünftige Perspektiven und natürlich auch Handlungsoptionen. Mein Name ist Anna Hoffmeister und im letzten Jahr haben wir uns gemeinsam mit der Autorin Susanne Kaiser in Folge 9 unseres Podcasts mit der Frage des Antifeminismus innerhalb rechter Strukturen und Parteien beschäftigt. Es ging dabei um einen neuen Männlichkeitstypus, der Feminismus zum Feindbild erklärt und Frauen wieder eine untergeordnete Rolle zukommen lassen will. Die Gruppen, in denen diese Vorstellungen kursieren, sind Maskulisten genannt, Incels, also Involuntary Celibates, Neonazis, Burschenschaftler. Doch das sind alles Gruppen. Wer sind eigentlich die konkreten Menschen hinter diesen Ideologien? Und um das zu erfahren, haben wir heute den Autor und Regisseur Tobias Ginsburg eingeladen, den ich auf diesem Weg herzlich willkommen heißen will.
Hallo Anna, danke für die Einladung.
Hallo Tobias. Schön, dass du dabei bist. Ich möchte kurz noch erzählen, du hast Dramaturgie, Literaturwissenschaft, Philosophie studiert, wenn ich mich nicht irre.
Ich habe mal das Studium eines faulen Mannes betrieben, das ist richtig.
Und dann hast du auch angefangen, dramaturgisch und als Regisseur zu arbeiten, aber auch als Autor.
Ich komme von dem Theater, habe aber nie so richtig am Theater gearbeitet, also nicht mit dem, was ich tun sollte. Es waren von Anfang an solche Rechercheprojekte, die ich betrieben habe, aus denen dann erstmal halt Kunst geworden ist, Literatur, Dokumentartheaterstücke, dann immer häufiger auch dann unter anderem Namen irgendwelche journalistischen Texte, bis es dann halt irgendwann mündete in diesen Langzeitrecherchen.
Bei diesen Langzeitrecherchen bist du durch Deutschland, die USA, Polen und andere Länder, aber auch durch das Internet, kann man so sagen, gereist, hast dich unter einem anderen Namen, also inkognito, unter rechte Kreise gemischt, darunter rechtsradikale Burschenschaftler, Neonazis, Identitäre, aber auch zum Beispiel bei einer Vororganisation der FDP. Und du wolltest rausfinden, woher der Hass und die Ängste in diesen Gruppen, vor allem gegenüber Frauen, rührt. Und hast daraus ein Buch gemacht. Das heißt Die letzten Männer des Westens, Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. Das ist bei Rowohlt erschienen, kann ich nur allen empfehlen, die ich zuhören. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, Tobias, viele Menschen beschäftigen sich ja eher aus sicherer Entfernung mit diesen Themen, ja, oder mit diesen Kreisen auch. Du bist aber einer der wenigen, die sich direkt reinbegeben haben. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Das Ganze begann tatsächlich eben mit dieser künstlerischen Arbeit und mit einem kleinen Zufall. Also vielleicht mit allem. Seitdem ich irgendwie schreiben kann, irgendwie mit meinen kleinen Wurstfingerchen in die Tastatur haue, geht es mir immer um die Frage, wie Menschen zu Mördern werden. Wie werden Menschen zu, nicht nur zu Fanatikern oder ideologisiert, sondern ganz grundsätzlich diese Fragestellung, wie ist es möglich, dass Menschen einander töten in einer solchen Dimension, wie wir sie nur zu gut kennen? Und dass ich dann angefangen habe, aus einer, nennen wir es mal, ungesunden, unangebrachten Nähe zu Leuten, die de facto gefährlich sind, zu recherchieren, zu berichten, über die zu schreiben, deren Geschichten zu sammeln. Das begann dann quasi durch Zufall. Ich arbeitete damals über die Kontinuitäten von Narzissmus in deutschen Familien, arbeitete über einen Autoren im Dritten Reich und dessen Familie. Und dann stolperte ich über ein Netzwerk, das diesen wirklich grauenhaften, widerwärtigen Nazi-Autoren nicht nur in einem ihrer Verlage noch publizierten, sondern dann halt auch so richtige Lesekreise hatten, wo noch irgendwelche Publizisten zu dem Typen sprachen. Und das war ein riesiges Netzwerk, bestehend aus Burschenschaften und Verlagen und Organisationen und Kampagnennetzwerken. Total gruselig. Ich hatte damals, das ist lange her, das ist 14 Jahre her mittlerweile, keine Ahnung, was das sein sollte. Heute kennen wir das ganz gut. Heute nennen wir dieses Netzwerk die Neue Rechte. Damals interessierte das wirklich noch kein Schwein. Also wenn man nicht gerade Politikwissenschaftler war oder sich mit der extremen Rechte beschäftigte, waren das halt so seltsame intellektuelle Freaks vom äußersten Ende der Gesellschaft. Aber ich stolperte drüber und sah halt plötzlich irgendwelche Gruppierungen, die mir und meinen Freundinnen das Existenzrecht absprechen. Und ich rief mal an. Das war damals, ich habe damals in München studiert, ich rief dort in einer Burschenschaft an, die dort in einer riesigen Villa in Bogenhausen, diesem wirklich prachtvollen Viertel hausten. Und ich ging nicht davon aus, dass man da reinkommt. Ich nannte mich Tobias Günzburg, also alles, was ich veränderte, waren zwei Buchstaben, ein Ü und ein Z. Und ja, ich bin ein Mann, ich bin weiß, dass ich Jude bin, sieht man nicht. Und plötzlich saß ich halt zum allerersten Mal inmitten selbsterklärter Faschisten über einen langen Abend von... Es müssen so 4-5 Stunden gewesen sein. Ich war arschbesoffen, ich war immens verunsichert. Ich habe diese Qualität von Hass nie gesehen. Und das macht was mit dir. Ne? Also zum einen, okay, die Art und Weise, wie wir über Rechtsextremismus sprechen, nicht nur aus der Perspektive von vor 14 Jahren, sondern auch von heute, halte ich für zutiefst falsch, gefährlich und kackdoof. Ja, weil es nicht irgendwelche dummen, seltsamen, skurrilen Leute vom Rand der Gesellschaft sind, über die wir reden, sondern wir reden hier über Ideologien, die uns betreffen. Als deutsche Gesellschaft. Weil diese Narrative in sich Sinn machen. Weil so Begriffe wie, ja, das ist nur Hass und Hetze, das klingt geil, aber das bezeichnet nichts. Alles, ich bin ja auch hasserfüllt. Ich fahre U-Bahn und denke mir so, ah, diese ganzen Typen gehen mir auf den Sack, da bin ich auch voller Hass. Also, das ist mir zu unkonkret. Und die zweite Sache, die ich damals verstand, war, ey, ich kann mir das, was mir Angst macht, auch aus nächster Nähe angucken. Jo, und das mache ich seitdem und ja, mittlerweile sind zwei Bücher daraus entstanden.
Du hast jetzt gesagt, die Art, wie wir über Rechtsextremismus sprechen, ist so ein bisschen verklärt. Man produziert so in den Medien Bilder von denen, die irgendwie den Eindruck machen, das sind alles so verrückte und abgefahrene Leute, die man nicht verstehen kann und die haben irgendwie so einen Hass. Aber dass das alles gar nicht, also dieses Bild gar nicht der Realität entspricht. Da findet also so eine Art Distanzierung statt. Ist das auch der Grund, warum du diese Methode gewählt hast, dass du da richtig reingegangen bist, um diesem wahren Bild, sagen wir mal, näher zu kommen?
Nein, die Methode habe ich erstmal gewählt, um zu verstehen, okay. Um zu begreifen. Wenn wir über solche Phänomene sprechen, gerade über Extremismus, gerade über so Themen, wie ihr sie auch im Podcast besprecht, ja, und dann ist es eigentlich egal, welche Art von Fanatismus, Menschenverachtung es ist, ob wir hier über Islamisten, Neonazis, du hast eben von Incels gesprochen, bei jeder Art von diesem fanatischen, glühenden Hass neigen wir dazu, das von uns wegzuschieben. Mhm. Wir neigen dazu zu sagen, ach, das ist ja irgendwie lustig oder albern, die Nazis, die sind alle dumm oder die sind böse, die sind alle sadistisch. Ne? Das haben wir dann in den ganzen Filmen über das Dritte Reich, wo dann so sexy Christoph Waltz in der SS-Uniform einfach nur ein ganz, ganz fieser Typ ist und das erklärt es schon. Oder es sind halt irgendwelche Idioten aus Ostdeutschland. Das sind so reduzierte Bilder, mit denen wir arbeiten, aber auch sprachlich arbeiten. Wenn wir sagen, die sind alle so hasserfüllt, ja, aber was bedeutet das? Es reicht nicht, wenn wir uns moralisch über sie stellen und sagen, die sind alle dumm oder böse oder unterbelichtet oder moralisch unanständig und wir dagegen sind alle so anständig. Das bringt nichts. Wir müssen, wenn wir irgendwie diese deutschen Mantras von nie vergessen und gegen Recht sein und gegen Antisemitismus sein, wenn wir das in irgendeiner Art und Weise ernst nehmen wollen, müssen wir begreifen, was den Reiz dieser Ideologie ausmacht. Und wir dürfen nicht nur die Frage stellen, und wie funktionieren die anderen, ja? sozusagen, ja, das hier bei jeder Pegida-Demo, dann geht da der faule Journalist hin, sucht sich den beknacktesten Demo-Teilnehmer, der das skurrilste Zeug von sich gibt, und dann hat man einen guten Beitrag. Aber dieser Mensch ist im Zweifelsfall nicht das Problem. Der ist nur das Symptom. Das Problem ist, dass die Grundlage, dass man sowas denkt, gesellschaftsfähig ist. Dass wir historische Kontinuitäten haben, dass wir Vorstellungen, Ideen haben, die zutiefst gefährlich sind, aber teilweise auch geteilt werden von Leuten, die sich selber als liberal oder links oder demokratisch verstehen. Ich kenne Leute, die sich sehr einsetzen gegen Antisemitismus und grauenhaft rassistische Stereotype von Juden in ihrem Köpflein haben. Mhm. Nein, und die zweite Sache ist halt wirklich mit diesem komischen Background. Ich bin kein Journalist, ich bin kein Wissenschaftler, ich komme aus der Kunst, ich interessiere mich für Menschen. Ich will Geschichten erzählen, ich will das begreifbar machen.
Nun hast du schon ein bisschen erzählt, wer das eigentlich ist, also wer diese Menschen so sind. Aber dein Augenmerk lag ja eigentlich vor allem auch auf dem Antifeminismus, also der diese Gruppen anscheinend durchzieht und irgendwie auch zusammenhält. Vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Überblick geben, wen du da alles getroffen hast. Also in welchen Kreisen der Antifeminismus überall vorzufinden ist.
Ah, okay. Ich habe da eine Haltung zu Antifeminismus, die, glaube ich, ich glaube, wir müssen da sehr stark differenzieren. Ja, also Antifeminismus hat keine politische Heimat. Antifeminismus ist auch kein spezifisches Problem von einer bestimmten Gruppierung, sondern Antifeminismus, meine Fresse, das ist mainstream-tauglich, das ist auch nicht verwerflich, ne? Also, ob man das politisch gut findet, nicht? Das ist die eine Frage, aber sozusagen, wenn du mit dem besoffenen Onkel auf dem Grillfest redest und der sagt, ja, der Genderstern, der macht uns alle kaputt und diese ganzen Feministinnen, was wollen die überhaupt? Dann ist das weder ein Nazi, noch notwendigerweise ein dummer Mensch, sondern ein Repräsentant von einem Großteil der deutschen Gesellschaft. Ja. Das will ich damit sagen. So, und das Thema selber war unglaublich wichtig für mich, weil in der Beschäftigung mit Faschismus und Neofaschismus ist es einfach extrem offensichtlich, dass das Instrument von Antifeminismus, von Queerfeindlichkeit, von Frauenhass, von so einem Männlichkeitswahn eine unglaubliche Konjunktur erfährt. Das ist eine mächtige Waffe, mit der rechtsextreme Menschen erreichen. Ne, also, um es mal ganz einfach zu sagen, wenn du ein Neonazi bist und du möchtest ganz viele Leute, die mit dir über die Straßen marschieren, dann wirst du keinen großen Erfolg haben, wenn du mit der Tür ins Haus fällst und erklärst, unser Feind, das sind die Juden und die Schwarzen und die müssen wir vernichten. Das ist seit 45 so mittelgut. Damit kommst du nicht zu Markus Lanz. Aber dann gibt es halt in dem Moment, wo wir halt verstehen, dass es bestimmte progressive Bewegungen gibt und einen bestimmten gesellschaftlichen Fortschritt, der für einen Großteil der Gesellschaft eine diffuse Angst auslöst, ein Unwohlsein, wo sie dann halt rekurrieren auf irgendwelche alten Ressentiments, dann kann ich Leute abholen. Der tatsächlich Antifeminismus und Schwulenfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit ist extrem niedrigschwellig. Du musst kein harter Nazi sein. Jeder zweite Dude und jede dritte Dudette in diesem Land wird ihr Problem haben mit diesem komischen Feminismus und diesen komischen LGBT-Rights. Das ist etwas, was man über die letzten tatsächlich 10-12 Jahre zu einem immensen Grad beobachten konnte. Ja? Also, dass sich Angriffe gegen offene Gesellschaften, gegen Pluralismus, gegen Demokratie, besonders oft zunächst gegen die Rechte von Frauen und queeren Menschen richtet, das ist nichts Neues. Das haben wir schon immer, das haben wir auch überall. Denk an Russland, denk an China. Xi Jinping hat verboten, dass feminisierte Männer im Fernsehen auftreten. Damit meint er die sexy K-Pop-Boys, ja, so irgendwelche Jungs aus Korea, die halt nicht dem sein Männlichkeitsbild entspricht. Aber in den letzten 10 Jahren mit dem Erstarken der globalen Rechten haben wir das in einem unfassbaren Ausmaß sehen müssen. Das war der Moment, dass ich dann halt gesagt habe, okay, ich will genau dieses Phänomen verstehen, begreifen, warum ist gerade diese Waffe, dieses Instrument so fucking erfolgreich.
Mhm. Ich finde eigentlich auch am spannendsten genau diese Kategorie von Menschen, die vielleicht noch gar nicht so mega ultra hart radikalisiert sind, sondern eben genau auf so einer Ebene angesprochen werden des Antifeminismus. Du sprichst auch in deinem Buch von einer Gruppe von Männerrechtlern auf dem Herrenberg, die frühen Kämpfe der Feministinnen irgendwie auch so ein bisschen unterstützen, wenn es darum geht, dass die ja jetzt irgendwie auch ein Wahlrecht haben, aber auch gleichzeitig sagen, jetzt ist aber irgendwie auch mal gut, das Fass läuft langsam über. Man kriegt so ein bisschen den Eindruck, es gäbe die Möglichkeit, dass Frauen zu viel Gleichberechtigung bekommen würden. Was meinen die denn eigentlich damit? Also was stört die so?
Was sie stört, kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Ne? Also sozusagen, man trifft, also wenn wir über Männerrechtler sprechen, Maskulisten, reden wir in erster Linie über eine heterogene Bewegung von Männern, die glauben, sie würden in irgendeiner Art und Weise beschnitten werden vom Feminismus oder unterdrückt werden. Oder der Feminismus wäre eigentlich etwas ganz, ganz, ganz Böses. 1% aller Männer nach einer Studie vom Familienministerium kann zum innersten Kern der Maskulisten gerechnet werden. Mhm. Ich glaube, bis zu 34% aller deutschen Männer können sich mit sehr vielen ihrer Punkte identifizieren. Also wieder, wir reden hier über keine komische Nische. Ich bin natürlich in die Nische gegangen. Ich bin dann halt eben in so einen FDP-Männerrechtsverband gegangen. So. Mhm. Ne? Also FDP ohnehin eine Partei mit einem ordentlichen Pümmelüberschuss. Aber die liberalen Männer, ja, der Männerrechtsverein, der FDP, die sind nicht nur gegen eine Frauenquote, die sind auch noch für eine Männerquote im Kampf gegen Genderideologie und so weiter und so fort. Und das war durchaus heftig, nicht? Also was treibt sie da hoch? Schwer zu sagen, sehr unterschiedlich. Da waren Leute, da kann ich nur das Gefühl haben, okay, da läuft was nicht richtig. Das hat pathologische Ausmaße. Da ist ein Frauenhass. Da ist jemand, der klingt so, als habe er seine Frau verprügelt. Bei den meisten Leuten klingt es aber auch so, hey, vielleicht ist ihm wirklich was Schlimmes widerfahren. Also keine Ahnung. Ein verzweifelter Vater, der seine Kinder wiedersehen möchte. Irgendein trauriger Mensch, der glaubt, hey, es liegt am Feminismus, dass es mit dem Job nicht läuft. Ganz unterschiedliche Leute. Und sehr schwer dann auch so die eigentlichen Geschichten da so bloßzulegen, weil man will da ja nicht rumopfern. Wir sind ja ein Männerverein, ja, kein Opferverband. Genau, also sehr, sehr unterschiedliche Schicksale irgendwie, was die sich auf die Fahnen schreiben, sind dann zum einen so Probleme, die tatsächlich statistisch gesehen Männer sehr viel häufiger betreffen als Frauen. Wirklich aus politischen Fragen machen sie dann halt so eine große Ideologie. Zum Zweiten haben sie halt tatsächlich eben für all diese Probleme aber einen einzigen Feind ausgemacht, das ist der fiese Feminismus. Und worauf du anspielst, ist etwas, nichts davon ist neu. Also in dem Moment, wo wir den modernen Feminismus haben, wie alt ist der jetzt, so 100, 150 Jahre, irgendwie so etwas. In dem Moment haben wir als eine der wenigen Kontinuitäten die Antifeministen. Und die traten schon früher nicht auf, indem sie sagt, oh, die Frauen dürfen keine Rechte haben, das wäre platt, sondern sie treten auf und sagen, ja, wir haben ja grundsätzlich nichts gegen die Frauenemanzipation, aber jetzt geht es zu weit, jetzt wollen sie zu viel. Das bringt jetzt das Fass zum Überlaufen. Mhm. Ein Buch von Hedwig Dohm, die Grand Dame des deutschen Feminismus, die Antifeministen aus dem Jahr 1902. Und es ist immens, weil all diese Argumentationen sind da schon zu finden.
Du betonst in deinem Buch ja sehr oft auch die Schmerzen, die diese Männer mit sich zu tragen scheinen, dass die irgendwie traurige Geschichten hinter sich haben oder zumindest vermeintlich behaupten, sie hätten irgendwas Schlimmes erlebt. Und ihre Reaktionen sind ja in der Regel irgendwie so eine Art von Härte und Hass gegenüber Frauen. Hat das irgendwie was mit unserem gesellschaftlichen Männlichkeitsbild zu tun, dass die so reagieren? Und jetzt mal ganz zugespitzt gefragt, müssen wir denen etwa erklären, dass eigentlich gar kein Grund zur Härte besteht oder so?
Ja, ach komm, das ist aber ein Lowball, den du mir dazu schickst. Also wenn du von wegen Schmerzen oder so etwas, mich interessiert das grundsätzlich bei Leuten. Ne?
Also das ist aber etwas, was du sehr oft thematisierst in diesem Buch. Also es ist schon sehr auch, weil du vorhin pathologisierend gesagt hast, also vielleicht hängt es ja daran, dass die Männer zu wenig zum Psychotherapeuten gehen.
Ja, aber nochmal, also ja klar, das sind jetzt so diese Lowboards, die du mir zuschickst. Sag mal, Tobias, ist es nicht so, dass Männer ein besseres Verhältnis zu ihrer Psyche brauchen und dass toxische Männlichkeit schlecht ist? Und sag ich, ja, Anna, natürlich, klar ist das so. Ja, das und dort ist es halt so einer so karikaturhaft aufgeblasen. Aber wenn wir hier bei den Maskulisten anfangen, für mich war das ja so der Weg heraus, nicht, also wenn ich jetzt mir die Frage stelle, was ist denn jetzt der Reiz an Antifeminismus, dann kann ich halt nicht zu irgendwelchen Grillfesten gehen und mit einem x-beliebigen Onkel reden, sondern ich gehe zu den Organisierten. Ja, in meinem Buch machen die 50 Seiten aus von dem ganzen Gedöns. Nee, grundsätzlich interessieren mich ja die Schmerzen. Grundsätzlich interessieren mich ja die Menschen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich sage, wir brauchen Sympathie mit diesen Leuten oder hab Sympathie mit dem Neonazi, hab Sympathie mit dem Neofaschisten oder mit dem Klerikalfaschisten, der versucht, Frauenrechte in ganz Europa zu zerstören. Aber um zu begreifen, was macht diese Ideologie eigentlich attraktiv? So. Und ja, bei diesen Menschen, die man innerhalb der, man sagt da die Manosphere, weil das sind ja so noch ganz viele unterschiedliche Subgruppierungen, die dazu gehören. Das sind nicht nur Männerrechtler, sondern auch so komische Geschlechterseparatisten, die wollen dann gar nichts mehr mit Frauen zu tun haben. Dann gibt es da Incels, also Typen, die halt glauben, der Feminismus und die bösen Frauen seien dafür verantwortlich, dass ihnen ihr naturgegebenes Recht auf Sex verwehrt würde. Dann gibt es halt irgendwelche Pickup-Artists. Das sind diese ekligen Dudes, die sich mit Tipps und Tricks versuchen, Frauen ins Bett zu manipulieren. All diese Leute gehören ja irgendwie zu dieser Sphäre von Männern, die halt mit allem, was sie haben, gegen Feminismus kämpfen. Und ja, das, was wir gemeinhin so toxische Männlichkeit nennen, die Unmöglichkeit, über sich selber eigentlich auch nur zu reflektieren, klar, mega offensichtlich. Aber wir reden hier über hunderttausende Menschen in Deutschland. Ne? Da ist jetzt zu sagen, oh, die alle müssen nur irgendwie besser über ihre Schmerzen sprechen, das ist halt auch falsch. Ja, also es gibt dort Leute, die gehen da tatsächlich hin, weil sie halt getrieben werden von irgendwie einem zutiefst sitzenden Hass oder von einem Problem mit ihrer Männlichkeit oder die hätten als Kind öfter umarmt werden müssen, die müssen sich nur mal öffnen. Es gibt aber auch Menschen, die dann halt tatsächlich durch was Ideologisches sich dieses Feld suchen.
Mich würde noch interessieren, wir sitzen ja in Sachsen-Anhalt und in Ostdeutschland, also in den neuen Bundesländern, gibt es ja für die AfD zum Beispiel eine deutlich höhere Wahlbereitschaft. Und das könnte man natürlich irgendwie ideologisch begründen, dass es hier in Ostdeutschland irgendwie da eine höhere Zustimmung zu rechten Einstellungen gibt. In deinen Recherchen hast du ja viele Menschen in ganz Deutschland getroffen, aber ich würde mal gerne wissen, ob du diesen Eindruck teilen kannst, dass es da irgendwie eine Unterscheidung zwischen Ost und West gibt, was die Einstellungen betrifft.
Willst du jetzt gerade wirklich über Maskulisten sprechen oder grundsätzlich?
Grundsätzlich, was dir dazu einfällt.
Genau, also vielleicht erstmal sozusagen auch für die Hörerschaft, die jetzt noch nicht den Genuss hatten, meine großartigen Bücher erhältlich bei Rowohlt gelesen zu haben. Was ich dort halt beschreibe, sind extrem unterschiedliche Gruppierungen. Ja, also gerade in dem letzten Buch ging es mir halt zu verstehen, wie so eine Rekrutierung und Radikalisierung damit funktioniert. In Deutschland war ich dann beispielsweise in so neurechten Netzwerken unterwegs, also bin zurückgekehrt in diese Burschenschaften, war bei irgendwelchen neofaschistischen Tagungen und habe über, mein Gott, über ein halbes Jahr so neurechte Nazi-Rapper begleitet, wurde Teil ihrer Crew, reiste aber auch dem Gangster-Rapper-Kollege hinterher, da geht es plötzlich sehr viel um Gangster-Rap, logischerweise, wie das in Mainstream kommt und am Ende so mit internationaler Perspektive sowohl die USA als auch Polen und so transnationale Netzwerke. Deswegen ist die Frage, hey, wie sieht's denn da jetzt regional aus, schwierig. Also sozusagen würden wir da jetzt nur über Maskulisten sprechen, nicht? Also sozusagen bürgerlich Antifeministen, würde ich sagen, ganz klar nein. Da kannst du nicht differenzieren irgendwie, das ist halt etwas, das ist dermaßen tief gesellschaftlich verankert und da reden wir so grundsätzlich über Ressentiments, über Vorstellungen, wie müsste es sein, über so eine Nostalgie an fiktive Orte, früher als alles besser war, als Männer noch nicht ihre Privilegien teilen mussten. Klar, das hast du Ost wie West. Jung wie alt, reich wie arm und so weiter. Wenn wir über Rechtsextremismus sprechen, wird es ein bisschen komplizierter. Weil es ist tatsächlich so, dass es viel offensichtlicher ist im Osten. Das Problem. Es ist sichtbar. Wenn du durch Görlitz läufst, dann findest du halt noch so 90er-Jahre-Retro-Skinhead, der auch noch die weißen Schnürsenkel in seine schwarzen Springerstiefel schnürt. So. Und da sind auch die Treffen entsprechend krass, einfach rein optisch, visuell. Das heißt aber nicht, dass es im Westen anders wäre. Man ist im Westen nur ein bisschen höflicher. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was ist gesellschaftlich tragbar? Wie kann ich mich öffentlich präsentieren? Ja. Und ich glaube, beim Wählen ist es gar nicht mal so anders. Ja, also sagen das offen, ich stehe dafür ein, ich wähle jetzt die AfD und die AfD hier in, keine Ahnung, in Sachsen ist sogar offen antidemokratisch, die sagen das mehr oder weniger. Klar, das ist dort möglich, wo es einen Rückhalt gibt. Das heißt nicht, dass die Leute weniger reaktionär wären, die Ideen weniger gefährlich, der Antisemitismus, Schwulenhass, Frauenhass, Rassismus irgendwie milder wäre im Westen, man gibt sich nur höflicher. Mhm. Und für mich ist das natürlich unglaublich spannend, weil ich gehe da rein und ich versuche, nicht, das ist immer so ein Versuch wie so eine teilnehmende Beobachtung. Ich mache mit, ich lerne deren Sprache. Ich möchte mich jetzt, ich verkleide mich jetzt nicht großartig, aber ich will Teil davon werden. Und es ist interessant, wie unterschiedlich das halt stilistisch teilweise ist und inhaltlich, wie wahnsinnig homogen.
Durch deine Recherche bist du ja jetzt diesen Menschen viel näher gekommen und kannst uns deswegen ja auch so ein deutlich besseres Bild zeichnen. Doch ich frage mich ein bisschen, was heißt das denn für die LeserInnen deiner Bücher oder auch unsere HörerInnen vom Podcast für den Umgang mit diesen Menschen? Sagst du jetzt, wir sollten eigentlich auch, um dieses Bild der Freaks und Idioten oder so aufzugeben, mehr auf solche Leute zugehen, denen zuhören? Weil bei uns geht es ja auch immer im Podcast und auch im Netzwerk für Demokratie und Courage um so Möglichkeiten und Wege. Deswegen nochmal die Frage, was ist eigentlich die Essenz aus diesen Erfahrungen, die du dort gemacht hast?
Also wenn die Frage ist, sollten wir mehr Herz für Nazis und Antidemokraten haben und mal mit den Käffchen trinken, dann ist die Antwort relativ einfach. Natürlich nicht. Es geht mir wirklich darum, und da ist so etwas, was du hier machst, ja, allein so ein Podcast, der sich dann halt Woche für Woche oder Monat für Monat mit diesen wirklich unangenehmen Themen auseinandersetzt, das ist halt sehr wichtig. Wir leben halt in einem Land, wo es zum guten Ton gehört, zumindest in Großstädten, gerade in Westdeutschland, inklusiv zu sein, gegen Rechtsextremismus, wir sagen nie wieder. Die Frage ist, was bedeutet das? Und solange wir nicht wissen, worüber wir sprechen, sind das sehr wohlfeile und einfache Sätze. Das bringt nichts. Wenn ich da jetzt reingehe und ich will diese Leute verstehen, dann geht es ja darum, die Menschen, die sich da radikalisieren lassen, das sind nicht irgendwelche Bösen oder irgendwelche Idioten, sondern das sind normale Leute. Und das passiert auch nicht über Nacht, sondern das sind Menschen, die bestimmten sehr attraktiven Rhetoriken, Argumentationsweisen, Denkweisen folgen. Das müssen wir begreifen. Und wir müssen auch bei uns anfangen. Also da ist das Thema Antifeminismus wieder sehr, sehr spannend. Wenn ich sage, es hat keine politische Heimat, natürlich nicht. Und nicht jeder, der Antifeminist ist, ist automatisch rechts, um Gottes Willen, natürlich nicht. Aber es ist halt ein wahnsinnig einfacher erster Schritt. Es ist niedrigschwellig, um zum ersten Mal zu sagen, hier gibt es etwas Progressives, was meine männlichen, weißen, cis-männlichen Privilegien irgendwie gefährdet. Und das sind Haltungen, die findet man natürlich auch in linken, in antirassistischen Kreisen. Und das wird dann nicht reflektiert. Und das ist das, worum es mir geht. Deswegen sage ich, hört doch genau zu. Schaut nicht auf die skurrilsten Nazis, über die man sich lustig machen kann. Sucht euch nicht den bescheuertsten Männerrechtler aus. Ja? Natürlich ist Andrew Tate eine Gefahr. Natürlich ist es ein fürchterlicher Mensch, der in erster Linie das Leben von sehr vielen sehr jungen Männern zerstört hat und das Leben von noch viel mehr jungen Frauen gefährdet hat. Also allein ideologisch mit seiner übrigen Tätigkeit, da müssen wir nicht drauf eingehen. Aber klar, der Typ ist skurril und glitzert und darüber kann man irgendwie lachen aus der Distanz. Der scheint nichts mit uns zu tun zu haben. Wenn wir uns aber anschauen, woran glaubt denn ein solcher Mensch, was sind denn die Glaubenspfeiler, dann sind wir sehr schnell bei uns in der Mitte, in der sogenannten Mitte der Gesellschaft.
Also es zeigt eher dann direkt auf uns selber und unsere eigenen Kreise.
Ja, natürlich. Und dann hilft es auch nicht, wenn ich sage, ja, keine Ahnung, aber ich bin jüdisch, aber ich bin eine Frau, aber ich bin schwul oder sowas. Hier ist ja das Schöne. Wir sind alles Menschen und Hass gibt es in Unisex. Ja? Und Es sind Narrative, die die Leute überzeugen. Ja? Auch das interessiert mich, ja, diese Widersprüchlichkeiten. Da triffst du Menschen, wo du dir denkst, wie bist du da nur reingeraten? Und die Antwort ist dann halt oftmals doch verständlich, was nichts entschuldigt. Das ist, was ich hier mache, ist kein Aufruf zu Sympathie oder Apologie oder irgendetwas. Aber wenn man sich in diesen geschlossenen Weltbildern zurechtfindet, wo es schön aufgeräumt so etwas gibt wie den Kampf von Gut gegen Böse, richtig und falsch, ja, eine böse Gegenwart und Dekadenz gegen ein verklärtes Vorgestern oder so etwas, dann wird halt relativ schnell klar, ah, okay, hier sind also einfache Antworten auf hochkomplizierte Fragen.
Ja, danke, Tobias. Da bleibt mir nur noch eine letzte Frage, und zwar, wo wirst du dich als nächstes inkognito rumtreiben?
Ich glaube, ich wäre nicht besonders gut in meinem Job, wenn ich das jetzt erzählen würde.
Nein, können wir denn noch auf ein weiteres Buch uns vorbereiten?
Das hoffe ich.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke dir. Mm-hmm.